Als meine Frau und ich letztes Jahr uns neue Matratzen für das Bett kauften, stand auf dem Prospekt der Matratzen, dieser Matratzen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dieser Satz soll also die Kunden ermutigen, die Matratzen zu kaufen und sie selbst zu testen. Nach dem Motto, mag sein, dass auf dem Prospekt viele tolle Dinge draufstehen, welchen du auch schwer glauben kannst, dann kauf doch einfach die Matratze und prüf das selber nach. Und falls man nicht überzeugt ist, kann man sie noch immer zurückgeben. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diese Redewendung will sagen, verlasse dich nur auf das, was du auch selbst kontrollieren und prüfen kannst. Heute in der Predigt wird auch es um Vertrauen gehen, aber weniger um das Vertrauen zwischen uns Menschen, sondern vielmehr um unser Vertrauen und unseren Glauben zu Gott. Jesus will, dass wir ihm glauben. Ja, dass wir an ihn glauben. Und er möchte dabei keinen billigen Glauben, sondern einen Glauben, der ihn beim Wort nimmt, auch wenn wir nicht immer alles kontrollieren können. Ich lade uns ein, den heutigen Bibeltext mitzulesen aus Johannes 4, Vers 46 bis 54. Johannes 4, 46 bis 54 wird auch vorne an der Wand eingeblendet. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn der war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. In dieser Geschichte geht es um Glauben. Der königliche Beamte des kranken Kindes muss Schritte im Glauben gehen. Und deshalb habe ich auch diesen Text mit den Worten überschrieben, in der Glaubensschule Jesu. In dieser Glaubensschule durchläuft der königliche Beamte insgesamt 4 Schritte in der Unterrichtsgestaltung, würde man sagen, es sind 4 Lernschritte. Dieser Mann wird für uns ein Vorbild im Glauben, von dem wir noch vieles lernen können. Beginnen wir mit dem ersten Lernschritt, wie der Glaube anfing. Der königliche Beamte hat ein großes Problem, eine große Not in seinem Haus. Sein Sohn ist todkrank. Oft bricht Krankheit und Elend in unser Leben so plötzlich ein. Man lebt so vergnügt dahin und denkt sich nichts Böses und dann kommt es und dann so heftig. Mit einem Mal von einem Tag auf den anderen ist alles anders. Sein Sohn liegt todkrank. Anfangs denkt man noch, nun ja, man geht zu diesem Arzt und geht zu jenem Facharzt. Aber dann spürt man, dass hinter den langen Untersuchungen oft Verlegenheit und Ungewissheit steht. Man schaut in die Augen des Arztes und fragt, ist es bösartig? Ein Stich geht durch das Herz beim Vater des todkranken Kindes, als die Antwort kommt: Wir können leider nichts mehr machen. Das ist der Albtraum aller Eltern. Die Diagnose ist eindeutig: nichts mehr zu machen. Niederschmetternd, die Ärzte zucken nur noch ratlos mit den Schultern. Das Kind schüttelt sich vor Fieber. Die Eltern sitzen am Bett des Sohnes, legen nasse Tücher auf die Stirn. Er ringt mit jedem Atemzug. Krämpfe überkommen ihn. Aber er kämpft tapfer, aber wohl vergeblich. Er wird sterben. In solchen Stunden wird man bitter. Man ballt die Faust. Man murrt gegen Gott und sagt: Gott, warum bist du mein Feind? Da bricht eine Welt zusammen. Das sind Augenblicke, wo man verzagen will, wo man losweinen kann, wo man sagt: Was soll ich noch? Aber das macht der königliche Beamte nicht. Da ist er anders als viele Menschen, damals aber auch heute. Er erinnert sich: Dieser Wunderheiler Jesus ist wieder in der Gegend. Er hält sich in den Bergen in Kana auf. Dort hat er schon einmal ein Wunder getan. Er hat auf einer Hochzeit Wasser in Wein verwandelt. Ich muss zu diesem Jesus, ehe mein Sohn stirbt. Man redet ja sehr oft so viel von einem Mutterherz. Das ist ja auch richtig und das ist ja auch was Besonderes. Das Mutterherz, das für ihre Kinder brennt. Ich bin froh, dass auch mal gesagt wird, es gibt auch ein Vaterherz. Das brennt in Liebe für seinen Sohn. Liebe Kinder, wisst ihr, dass eure Väter und natürlich auch eure Mütter euch ganz arg lieb haben? Ich weiß gar nicht, ob die Kinder noch da sind. Wahrscheinlich nicht mehr. Ja, sind schon weg. Vielleicht ahnen sie noch gar nichts, ja, oder ahnen nicht, dass sie so geliebt werden, aber die sollen wissen, ihre Eltern lieben sie über alles. Und gerade wenn morgen es dann wieder losgeht, auch mit einem Online-Unterricht oder Fernunterricht, wie auch immer, soll man wissen, meine Mutter, mein Vater lieben mich und suchen nur das Beste für mich. Eltern lieben oft für ihre Kinder, auch wenn die Kinder es gar nicht wissen oder merken. Der Vater in unserer Geschichte sucht das Beste für seinen Sohn. Als er aufsteht, schlafen noch alle in seinem Haus. Er packt sich etwas zu essen ein, bindet sich die Sandalen und greift nach seinem Wanderstab. Der Morgen dämmert, als er nach Kana aufbricht. Er ist ein Mann im Dienste des Königs, ein hoher Beamter des Herodes Antipas, nicht zu verwechseln mit dem Herodes der Große. Der Herodes der Große ist ja kurz nach dem Kindermord gestorben. Denn Herodes Antipas nennt Jesus einen Fuchs. Er ist ein gerissener Diplomat. Herodes Antipas hat ja diese Ehebruchsgeschichte mit seiner Schwägerin, die er auch geheiratet hat. Und Johannes der Täufer, er legt den Finger in die Wunde und daraufhin lässt Herodes Antipas Johannes umbringen. Er enthauptet ihn. Der Glaube, so fängt er bei diesem Beamten an. Es ist ein ganz kleiner Funke des Glaubens. Den Namen Jesu hat er gehört. Er hat irgendwo etwas aufgeschnappt. Gar nicht viel hat er gewusst. Aber jetzt kommt der Glaube. Der Glaube wie ein Senfkorn am Anfang. Und er sagt: Wenn es Jesus gibt, dann muss ich zu Jesus und dann will ich es erfahren. Ich lasse ihn nicht eher los. Er glaubt: Jesus, du wirst mit dieser unlösbaren Not meines Lebens fertig. 30 Kilometer sind es von Kapernaum nach Kana. Da ist man einen guten Tag lang unterwegs im Hügelland von Galiläa. Jesus ist seine letzte Hoffnung. Er denkt: Vielleicht kommt ja Jesus sofort mit, dann wären wir am späten Abend wieder zurück und meinem Sohn könnte heute noch geholfen werden. So denkt er sich. Verschiedene Gedanken schießen ihm durch den Kopf. Es war ein Gefühlsbad zwischen Hoffen und Zweifeln. Kann der Mann aus Nazareth wirklich helfen? Was ist, wenn meine Hoffnung sich nicht erfüllt? In unserer Zeit der Pandemie und des Lockdowns machen wir uns auch manchmal verschiedene Gedanken und haben verschiedene Sorgen. Werde ich meinen Arbeitsplatz behalten können? Werde ich meine Familie versorgen können und meinen Kredit abbezahlen können? Werde ich gesund bleiben? Was wird aus meinen Kindern? Auch der Vater in unserer Geschichte hatte ähnliche Sorgen, ja noch viel größere Sorgen. Es ging um Leben und Tod. Krankheit ist furchtbar. Krankheit ist Leid. Krankheit ist auch gegen Gott. Im Himmel wird es keine Krankheit geben, doch auf der Erde kommen diese Krankheitsmächte über uns. Doch das Wunderbare ist, dass Gott selbst aus der bösen Krankheitsmacht noch Segen machen kann. Menschen, die an Jesus glauben, dürfen das erfahren. Diese Krankheit des Sohnes muss bei diesem königlichen Beamten zum Besten dienen. Sein Kind, das nach menschlichen Ermessen nicht mehr zu retten ist, wird diesem Mann später noch zu einem ganz großen Segen. Wie können wir die dunklen Stunden in unserem Leben zum Segen machen oder wie können sie zum Segen werden? Nur im Glauben an Jesus. Der Vater des kranken Sohnes nimmt all diese Dinge, über die er nicht hinwegkommt, und ruft zu Jesus: Herr, komme zu mir herab. Ein Funke von Glauben schimmert durch. Nicht wahr? Er glaubt an Jesus. Und doch kann man sagen, dass der Glaube dieses Mannes so ziemlich unvollkommen und auch falsch war. Er hat gemeint, Jesus müsste ans Krankenbett herantreten. Jesus müsste irgendwie magische Handlungen machen, Hände auflegen, irgendwas Besonderes sagen. Das hat er gedacht. Nach allen theologischen Grundsätzen können wir diesen Mann nur kritisieren und sagen: Lieber Mann, du hast es völlig falsch verstanden. Jesus muss überhaupt nicht hinabkommen zu dir nach Hause. Er war noch nicht so weit wie dieser Hauptmann, dieser römische Hauptmann, der gesagt hat: Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Der Vater war noch nicht so weit in unserer Geschichte. Und außerdem lesen wir nichts davon, dass dieser Mann eine große Sündenerkenntnis in seinem Leben hatte. Lesen wir noch nicht. Und doch werden wir sehen, Jesus ist sehr großzügig. Auch wenn einzelne Details noch gar nicht stimmen, der Glaube mag unvollkommen sein, aber wenn er an der einen Stelle auf Jesus vertraut, so ist es ein richtiger Glaube. Dieser Mann beginnt in der Glaubensschule mit dem ersten Schritt, einem kleinen und unvollkommenen Glauben. Doch dieser Glaube, er wird wachsen. Der Glaube beginnt an einer Stelle, wo wir mit dem Leben nicht fertig werden und wo dieses erste Vertrauen aufwächst: Jesus, ich habe etwas von dir gehört. Und jetzt ist da die Not. Und ich wage es und ich habe gar keine andere Hoffnung mehr. Ein Funke, aber was kann dieser Funke alles anzünden? Liebe Zuhörer, auch wir dürfen zu Jesus mit all unseren Bitten kommen. Und wir dürfen in jeder Not uns an ihn wenden. Wie dieser königliche Beamte dürfen wir sagen: Herr Jesus, komm zu mir herab und hilf mir. Herr, komm, hilf mir. Herr, erbarme dich. So dürfen wir beten. Jesus wird unsere Hilferufe nicht unbeantwortet lassen. Kommen wir zum zweiten Lernschritt: das abgewiesene Zeichen. Jesus geht ja mit dem Mann nicht gerade begeistert um. Erschöpft von der sechsstündigen Wanderung, immerhin ging es ja fast immer nur bergauf, findet der Beamte Jesus in Kana. Sofort bringt er auch sein Anliegen vor. Die Zeit drängt. Jesus hört sich das alles an. Jesus sieht auch die Angst und auch die Sorge in den Augen des Beamten, in den Augen des Vaters. Doch der Beamte bekommt nicht etwa die Antwort zu hören: Gut, ich komme mit, komm, wir gehen gleich los. Nein, Jesus spricht diesen Mann nicht einmal direkt an, sondern er sagt ganz allgemein zu den Menschen um sich herum: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das ist wie eine kalte Dusche. Jesus gibt dem Mann eine Abfuhr. Was hat diese merkwürdige Antwort zu bedeuten? Warum reagiert Jesus so abweisend? Nun, viele Menschen glauben an Jesus, weil er Wunder tat. Sie glaubten an seine Wunder, nicht aber an ihn als den Messias. Jesu Antwort mag abweisend sein, vergessen wir aber dabei aber nicht, dass Jesus die Herzen der Menschen viel besser kennt als jeder andere. Jesus führt mit diesem Mann einen Glaubenskurs durch. Jesus will diesen Mann zum richtigen Glauben führen. Und da wehrt er zunächst einen minderwertigen Glauben ab. Einen Glauben nämlich, der bloß eine Reaktion auf Zeichen und Wunder ist. Deshalb sagt Jesus: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Jesus will sagen: Ich bin nicht der Guru eurer Sehnsüchte. Ich bin nicht der Vollstrecker eurer Wünsche. Euch geht es immer nur um ein paar Dinge, die ich lösen soll. Heute ist es Geld, morgen die Arbeit, dann die Krankheit oder zwischenmenschliche Probleme. Ich bin immer nur der Flickenschuster eures Lebens. Doch so einen Glauben will Jesus nicht haben. In der Not kommen wir sehr schnell zu Jesus gerannt und dann sind wir wieder weg für Wochen. Jesus will keinen Glauben, der sich nur an Zeichen und Wunder aufhängt. Wie oft hoffen wir insgeheim, Gott werde unsere Frömmigkeit belohnen und uns ein glückliches Leben schenken. Wie oft hoffen wir, dass uns große Not erspart bleibt. Und wenn es dann anders kommt, dann verzagen wir, dann zweifeln wir an Gottes Macht und Güte. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das trifft auch auf uns heute zu, so wie auch damals auf die Menschen es zugetroffen hat. Hüten wir uns davor, liebe Zuhörer, dass wir unseren Glauben abhängig machen von selbst erlebten Zeichen und Wundern. Selbst als zwei Kapitel später im gleichen Evangelium die Galiläer kommen und sagen: Jesus, was du getan hast mit der Speisung der 5000, das war schon klasse. Das war großartig. Aber jetzt gib uns noch ein Messias-Zeichen. Gib uns Himmelsbrot, das Züge der Ewigkeit in sich trägt. Wir wollen so ein richtiges Faustpfand haben. Dann weihen wir dir unser Leben. Jesus sagt: Nein. Ein Pfand gibt es schon, nämlich mich. Glaubt an mich, dann werdet ihr es erfahren und erleben. Warum weist denn Jesus die Wunder immer wieder zurück? Er hat ja selber Wunder getan. Ja, aber immer so, dass die Wunder kurz durchschienen auf ihn. Jesus will nicht, dass unser Glaube sich an den Wundern aufhängt. Denn sonst würde unser Glaube nur so weit reichen, wie unsere Gebete erfüllt wurden. Wir würden Gott nur das zutrauen, was er uns damals auch im Erlebnis geschenkt hat. Unser Glaube würde da nicht weitergehen. Jesus fragt: Liebe Leute, worauf gründet sich euer Glaube? Wollt ihr nur Wunder erleben oder hört ihr durch mein Wort auch Gottes Wort? Jesus hat einen ganz klaren Auftrag. Die Menschen sollen ihn als Sohn Gottes erkennen, der dieser Welt das Heil bringt. Jesus will Heilsglauben und nicht Heilungsglauben. Die Lektion, die der Vater hier bei Jesus lernt, ist, Ja zu sagen zu Gottes Wegen. Ja zu sagen zu Gottes Wegen. Auch wenn es in dieser Situation ganz schwer ist, muss der Vater des kranken Jungen zunächst einmal lernen, mein Glaube soll nicht damit stehen oder fallen, ob Jesus nun ein Heilungswunder tut oder nicht. Jesus wehrt das ab, einen Beweis zuerst in der Hand zu haben. Wir wollen auch immer zuerst wissen und sagen, ist das auch wirklich so, dass Jesus hilft? Kann ich mich ganz darauf verlassen? Zuerst den Beweis und dann will ich glauben. Und das weist Jesus hier rigoros ab. Jesus fordert diesen Vater bewusst heraus. Er will, dass der Vater mehr glaubt, dass sein Glaube wächst, dass er seinem Wort glaubt. Das will Jesus hier. Wir wissen nicht, wie viel der Vater davon verstanden hat, was Jesus ihm da geantwortet hat. Wissen wir nicht. Jedenfalls lässt er nicht ab und bittet und sagt ein zweites Mal, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jetzt sagen vielleicht einige, ja klar, muss er ein zweites Mal bitten. Der Mann war ja ein Beamter. Der wusste, dass man einen Antrag immer zweimal stellen muss, damit sich was tut. Doch Jesus lässt sich erbitten. Jesus entschließt sich in diesem Fall, den Sohn leben zu lassen. Aber Jesus heilt den Sohn anders, als der Vater sich das vorgestellt hat. Gott erhört unsere Gebete manchmal ganz anders, als wir denken. Jesus geht nicht mit dem Vater mit, sondern sagt ihm an Ort und Stelle, geh hin, dein Sohn lebt. Jesus heilt durch sein Wort. Er sagt einen Satz, der den Sohn aus der Ferne gesund macht. Geh hin, dein Sohn lebt. Dies ist sehr häufig Gottes Weg und Gottes Art zu helfen, durch sein Wort in Vollmacht gesprochen. Deshalb dürfen wir mit unseren Bitten zu Jesus kommen. Unsere Not und unsere Verzweiflung sind ihm nicht gleichgültig. Vertrauen wir Gott, dass er helfen wird, aber eben auf seine Weise. Und nehmen wir Jesus beim Wort. Das, was er verheißen hat, wird er sicher auch halten. Und damit kommen wir zum dritten Lernschritt. Der Glaube aufs Wort. Nur ein Wort. Geh hin, dein Sohn lebt. Was Jesus hier spricht, das ist schon ärgerlich, nicht wahr? Das kann ja jeder sagen. Da wäre ich aufgebraust und würde sagen, so, jetzt reicht's aber. So kannst du mit mir nicht umgehen. Ich bin schließlich ja ein königlicher Beamter. Übrigens, es ist interessant, dass dieser Mann das gar nicht ins Spiel bringt, dass er ein königlicher Beamter ist bei Jesus. Also er sagt nicht, Jesus, ich habe einen hohen Posten und wenn du mir was gibst, dann könnte ich auch dir etwas zurückgeben. Tja, wie merkwürdig, wie oft das bei uns eine Rolle spielt, dass wir meinen, wir würden Jesus mit unserem Beruf, mit unserem Dienst, mit unserem Geld beeindrucken. Jesus, wenn du ein Wunder tust, dann opfere ich dir eine Spende oder so ähnlich. Ja? Oder dann werde ich mich im Dienst einsetzen. Hätte auch sagen können, der königliche Beamte. Ich setze mich beim Herodes für dich ein, ich habe einen guten Draht zu ihm und vielleicht tut er dir auch etwas Gutes. Nein, er weiß, ich habe gar nichts zu bringen. Und darum ist das doch in der Glaubenserkenntnis bei ihm drin. Jesus, ich komme mit leeren Händen zu dir. Doch Jesus sagt zu ihm nur, dein Kind lebt, geh. Also, wie soll man das fassen? Verstehen wir, dass es damals bei den Menschen, die mit Jesus lebten, es überhaupt nicht einfacher war, an Jesus zu glauben, als es für uns heute ist? Manchmal meinen wir, da hätte man doch viel leichter glauben können an Jesus, wenn man Jesus selber gesehen hätte mit seinen eigenen Augen. Also der Zimmermann aus Nazareth hatte äußerlich nichts an sich, was den Glauben leichter gemacht hätte. Er sagt diesem bedrängten Vater nur, geh hin, dein Kind lebt. Ja, aber Jesus geht mit ihm ja gar nicht mit. Nein.
Jesus mutet ihm diesen Glauben zu, der nicht sieht, der auch nichts fühlt, der auch nichts erlebt, vorläufig zumindest, sondern ein Glaube, der nur das Wort hat, die Verheißung hat, halte dich an mein Wort, das genügt, geh hin. Da ist nichts zu sehen, da ist keine Sensation, nichts für die Massen, nichts zum Gaffen. Das sehen wir auch schon beim General Naaman im Alten Testament, der aussätzig zu Elia kommt. Er ist zornig, weil Elia nicht persönlich herauskommt, sondern durch seinen Boten sagt, der Naaman soll sich 7-mal im Jordan untertauchen. Doch Naaman ist empört, ich meinte, er selbst würde zu mir herauskommen und mich heilen. Wir haben solche Vorstellungen, was Gott bei uns alles machen soll. Wissen wir, dass Jesus unseren Glauben hart korrigieren kann? Und erschrecken wir nicht, wenn Jesus nicht das tut, was wir wollen? Ich weiß nicht, was der königliche Beamte denkt, als Jesus zu ihm sagt, geh hin. Ich denke, dass der große Umschwung, der große Wendepunkt bei ihm geschehen ist. Denn als bereits nach Sonnenuntergang oder vielleicht schon am nächsten Morgen ihm auf dem Weg seine Diener begegnen, ist er offensichtlich nicht nach Hause gejoggt. Ja, wenn er irgendwie Zweifel hätte, würde er schnell nach Hause kommen wollen, um zu prüfen, stimmt das, was Jesus gesagt hat? Nee, er hat sich Zeit gelassen. Er hat sich Zeit gelassen, er hat jetzt die innere Ruhe. Er legt das in die Hände dessen, der alle Macht hat über Leben und Tod. Ja, er lässt Jesus das alles machen. Und dann zieht er ganz gemütlich nach Hause. Wohlwissend, Jesus wird Recht behalten. Jesus erzieht ihn zum Glauben, der nicht schaut. Es ist ein ganz großer Sprung, der hier passiert ist. Der Mann hat vorher Angst gehabt, hat gezittert, hat gerufen. Und jetzt ist er auf einmal von einem ganz großen Frieden erfüllt. Diesen Frieden können wir uns nicht selber einreden. Ich bin immer wieder erstaunt über Menschen, die durch großes Leid gehen und dennoch diesen tiefen Frieden in Gott haben. Diesen Frieden kann nur Gott geben. Der Vater vertraute Jesus, er glaubte seinem Wort. Wenn Jesus es spricht, dann muss es so sein. Er glaubt Jesus aufs Wort. Liebe Zuhörer, einen anderen Glauben gibt es nicht in der Bibel. Paulus schreibt an die Römer, der Glaube kommt aus dem Hören auf die Worte von Jesus Christus. Der biblische Glaube ist immer ein Glaube aufs Wort. Darum ist es so wichtig, dass wir auf das Wort Gottes hören. Aber nicht nur hören, sondern es auch tun. Denn es heißt nicht umsonst im zweiten Teil des Satzes, und er ging hin. Aus dem Glauben erwächst das Gehorchen. Also auf Jesus hören und dann das Gehörte auch tun. So einfach kann Glaube sein. So einfach und doch manchmal so kompliziert. Einige Kapitel später sagt Jesus im gleichen Evangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Da stellt sich mir die Frage, glauben wir ihm das? Oder suchen wir lieber selbst nach unserem Weg, nach unserer Wahrheit, die zu uns passt, zu unserem Leben passt? Sind wir selbst die Macher unseres eigenen gelingenden Lebens? Wie konkret wirkt sich der Glaube in unserem Leben aus? Was geschieht, wenn wir uns Jesus in allen Lebenssituationen ganz überlassen? Der Vater des kranken Kindes glaubt Jesus. Er glaubt ihm aufs Wort. Dieser Glaube wird sichtbar, indem er geht. Würde er nicht glauben, so würde er darauf bestehen, dass Jesus mit ihm gehen müsste. Er würde sagen, Jesus, jetzt komm endlich mit, wenn er nicht glauben würde. Aber er glaubt und deshalb geht er. Vielleicht ist er unterwegs über Nacht bei Freunden eingekehrt. Vielleicht hat er schon es seinen Freunden weitererzählt. Ich bin Jesus begegnet. Die Sorge ist von mir genommen. Mein Kind ist gesund, auch wenn ich es erst später schauen werde.
Das ist ein Glaube, dem das Schauen nachfolgt.
Ja, aber wie ist es, wenn der Glaube mit der Wirklichkeit gar nicht übereinstimmt? Jesus sagt zu mir, ich habe dich geheiligt und gerecht gemacht. Doch wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich lauter Macken.
Ja, das ist oft so mit unserem Glauben.
Aber dann ist es umso wichtiger, an Jesu Zusagen noch fester zu halten.
Jesus sagt zu uns, du bist mein Kind. Ich habe dich reingewaschen von aller Schuld.
Ich halte es meinem eigenen Gewissen immer wieder vor. Jesus hat alles vergeben und durchgestrichen. Was Jesus versprochen hat, das hält er gewiss. Sein Wort steht fest. Daran halte ich mich.
Kommen wir zum vierten und letzten Lernschritt, der erfahrene Glaube.
Zum Glauben gehören auch Erfahrungen. Der Vater erfährt Bestätigung.
Aber wir halten fest, zuerst steht das Glauben aufs Wort und die Erfahrungen folgen später.
Dieser Mann erlebt es einen Tag später, als ihm seine Hausleute begegnen und ihm sagen, hast du schon gehört? Dein Sohn ist wieder gesund.
Ja, alter Kaffee, wusste ich schon gestern.
Weiß nicht, ob das vielleicht so lapidar gesagt hat, aber er hat sich auf jeden Fall gefreut, der Vater.
Ja, er hat sich gefreut und er macht sich trotzdem noch diese Mühe zu erfahren, wann das dann geschehen ist.
Wann genau war das? Fragt er.
Die konnten damals nicht einfach auf die Uhr schauen und sagen, wie spät es ist. Also sagten sie, ja, die Sonne stand ganz oben und es war bollig heiß und wir hatten gerade Mittag gegessen.
Ja, es war ungefähr 1 Uhr.
In Palästina war das die 7. Stunde.
Und da sagt der Vater, genau da war es. Genau da, als ich mit Jesus sprach.
Liebe Zuhörer, unterziehen wir uns der Mühe und prüfen wir diese Dinge in unserem Leben nach.
Es lohnt sich manchmal nachzufragen, wie wirkt Gott in meinem Leben?
Was macht Gott alles in meinem Leben?
Welche Gebete hat Gott erhört?
Das mal nachzuprüfen, nachzuforschen. Der Vater hat es getan, hier in der Geschichte.
Der Vater in unserer Geschichte hat den Zusammenhang sofort wiedererkannt und das hat dazu geführt, dass sein Glaube an Jesus weiter gewachsen ist. Denn es heißt hier, er glaubte mit seinem ganzen Haus.
Das heißt, er vertraut nicht nur darauf, dass Jesus gesund machen kann,
nein, sondern er traute auch Jesus zu, sein ganzes Leben zu.
Er ist zum Glauben gekommen.
Das heißt, er vertraut nun Jesus sein ganzes Leben an.
Er wird zum Jünger Jesu.
Das heißt es hier, ja? Wenn er an Jesus glaubt, er ist zum Jünger Jesu geworden. Diese Erfahrung kann der Vater nicht für sich behalten. Das, was er mit Jesus erlebt hat.
Er lässt es sich nicht nehmen, um mit seinen Hausgenossen darüber zu reden.
Bestimmt hat er auch eine Art Pflegerin für seinen Sohn gehabt und dann geht er zu ihr und sagt, du, ich muss dir etwas erzählen. Weißt du, was ich da alles erfahren habe mit Jesus? Ich bin diesem Jesus begegnet. Du musst auch diesem Jesus vertrauen.
Er hat keine Ruhe, bis sein Glaube noch viele ansteckt in seinem Haus.
Der Funke, der plötzlich ein ganzes Feuer anzündet.
Dort entsteht mit einmal eine Zelle des Reiches Gottes.
Wenn wir nochmal zurückschauen, zu Beginn suchte der Vater bei Jesus lediglich Heilung für seinen Sohn.
Doch am Ende fand er Heil für sich und für sein ganzes Haus.
Auch der Sohn des Beamten wurde natürlich geheilt, das auch, das noch zusätzlich.
Und doch musste er irgendwann mal sterben. Er lebte ja nicht ewig.
Wir alle werden einmal sterben, früher oder später. Ohne Ausnahme. Der Tod macht keinen Unterschied. Aber der Beamte, seine Frau, sein Sohn, seine Diener sind gestorben als Menschen, die an Jesus geglaubt haben. An den Jesus, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, der Tod macht keinen Unterschied, aber der Glaube schon. Der Glaube macht den Unterschied. Arm sind die dran, die nur glauben, was sie sehen. Doch der Glaube hält und trägt im Leben und darüber hinaus. Wir kommen zum Schluss und eine Besonderheit will ich noch hervorheben. Dreimal kommt das Wort Glaube oder Glauben in unserem Text vor. Es geht zunächst um Glauben an Jesu Heilungskraft, dann darum, dem Wort Jesu zu glauben und zuletzt der Glaube an Jesus. Wir sehen, der Glaube des Vaters, der ganz klein angefangen hat, doch Stück für Stück gewachsen ist. Es begann mit einem Schauglauben, ging weiter mit einem Wortglauben und endete mit einem Jesusglauben. Das ist die Glaubensschule Jesu. Liebe Zuhörer, Jesus will, dass auch unser Glaube wächst, dass unser Glaube größer wird. Dreimal heißt es in unserem Text, dein Sohn lebt. Liebe Freunde, Jesus gibt das eigentliche Leben. Es geht um mehr, als dass wir gesund sind und lange leben. Diesen Wunsch erfüllt Jesus dem Vater sowieso, dass der Sohn lebt, ja. Aber es geht um viel mehr. Es geht darum, dass wir durch den Glauben das ewige Leben haben. Das bekommen wir, wenn wir Jesus unser ganzes Leben anvertrauen. Das ist Glaube. Wisst ihr, liebe Zuhörer, in unserem alltäglichen Leben, im Berufsleben oder auch die Schüler in der Schule müssen manchmal ganz komplizierte Dinge kennen und auch lernen. Die Quantentheorie und die Relativitätstheorie und ich weiß nicht was alles, was man noch verstehen muss. Aber der Glaube kann jedes Kind verstehen. Deshalb, ob jung oder alt, wir alle sind eingeladen, an Jesus zu glauben. Und mit dieser Einladung will ich auch schließen, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann komme zu Jesus. Jesus wartet mit ausgebreiteten Armen auf dich, egal wie groß oder klein dein Glaube auch ist, sein mag. Vielleicht sind da Zweifel, vielleicht Fragen, wie bei diesem Vater in unserer Geschichte, aber komm zu Jesus. Lade Jesus in dein Leben ein, höre auf sein Wort und folge ihm nach. Und dann wirst du erfahren, das sagt Jesus selbst, dann wirst du erfahren, dass das, was Jesus sagt, auch die Wahrheit ist. Amen. Gott segne uns darin. Wer beten möchte, darf es tun. Wir stehen zum Gebet auf.